Pergum Audio präsentiert.
Den Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Auch für Atheisten. Donnerstag, 4. September 2025.
Hallo Andreas, ich habe heute Fotos von dir gekriegt und zwar vom neuen Beichtstuhl. Das ist ja wirklich ein weißes UFO, ein weißer Block mitten im Petersdom. Also ich fand es sehr, sehr, sehr skurril. Du wolltest dir das ja nochmal genauer angucken.
Ach, hallo Heike, ja, ich war jetzt in den letzten Tagen immer wieder im Petersdom und konnte das Beichtstuhlgeheimnis jetzt doch auch klären zumindest. Also er ist ja wirklich dort gelandet, wie aus dem Nichts. Aber er geht darauf zurück, dass die Franziskanerpater sind die Beichtväter in der Peterskirche. Das heißt, wenn du eine Kirche hast, eine große Kirche oder eine sehr, sehr große Kirche wie den Petersdom, dann brauchst du eine Gruppe Priester, manchmal auch einfach einen religiösen Orden. Den sagst du, pass mal auf, euer Job ist, ihr kommt in ein Kloster hier nach Rom und ihr geht jeden Tag morgens in die Beichtstühle. Das ist im Petersdom so, da sind es die Franziskanerpatres, die hören dort die Beichte.
Und ganz kurz, machen die das gerne? Ist das ein beliebter Job?
Also sagen wir es mal so, es gibt Priester, auch Ordensleute, die finden das toll. Also ich kenne Leute, die sagen mir, dass sie gerade das Beichten ganz super finden. Und es gibt Leute, die finden es ganz, ganz grauenhaft. Ich würde mal schätzen, nach meiner persönlichen Erfahrung, 80% der Priester, die ich kenne, finden es grauenhaft. Aber nicht deswegen, weil die so ungern die Beichte hören, sondern weil man da so lange rumhängt.
Ach, ist so langweilig, so wenig los, oder was?
Ja, da ist so wenig los. Es gab also zu Beginn des Heiligen Jahres auf der rechten Seite des Petersdoms eine eigene Beicht-Area, sagen wir es mal so. Da waren also ganz viele Beichtstühle. Und die Beichtväter machen im Beichtstuhl eine Lampe an, wenn sie drin sind. Weil die Menschen keine Beichterfahrung mehr haben, hat der Vatikan beschlossen, eine Art Verkehrsleitsystem einzuführen. Also das Problem ist, wenn du vor so einem Beichtstuhl stehst, ich weiß nicht, ob dir so ein Beichtstuhl, ja, ob du den vor Augen hast.
Ja, es ist lange her, dass ich durch mal so eine Kirche gewandelt bin und geguckt habe, was sind das für komische braune Türen mit Löchern.
Naja, bald holen wir das ja alles geballt nach.
Ja.
Also es gibt den Monobeichtstuhl. Der Monobeichtstuhl ist Priester in der Mitte. Und der Beichtende rechts daneben.
Okay.
Dann gibt es den bedeckten Beichtstuhl. Das ist Priester in der Mitte, der ist zu. Mhm. Rechts daneben, der Beichtende geht richtig in einen Holzkasten rein. Macht hinter sich die Tür zu. Den gibt es offen. Also da sitzt man ohne Bedeckung. Und es gibt den, wo man hinter sich die Tür zu machen kann. Gibt es beides. Dann gibt
es für Platzangst, Leute.
Nein, für Platzangst, Leute, ist das nicht. Zumal es so ein bisschen gruselig ist, weil da drin siehst du den Pfarrer ja nicht, sondern da ist so ein Gitter zwischen.
Ja, das sieht man immer in Filmen so. Dann sieht man immer so Umrisse. Ich kenne das eigentlich nur aus Filmen. Ach so. Das fällt mir gerade auf.
Okay, gut. Ja. Und dann gibt es den Doppelbeichtstuhl. Der Doppelbeichtstuhl ist ein Beichtstuhl, da sitzt der Priester wieder in der Mitte und er hat links ein Häuschen, in die ein Beichtender rein kann und rechts eins, also auf jeder Seite eins.
Doppelbeicht, aber nicht gleichzeitig.
Nein, die beichten nicht gleichzeitig, aber es ist zum Beispiel so, dass man sich schon mal, der eine Beichtende sich schon mal vorbereiten kann oder was
weiß
ich.
Und der hört das dann nicht?
Nein, das geht nicht. Ich habe keine Ahnung, warum da auf beiden Seiten einer ist. Weiß ich nicht, weil Beichte, ja, da können die zwei rein.
Vielleicht Platzspargründen. Vielleicht haben die gedacht, die rennen uns hier die Hütte ein mit ihren ganzen Sünden und so. Und da ist aber nichts von über. Aber so mal kurz dieses Ampelsystem. Das ist das so wie in der Bahn, wenn ich dann sitze und gucke, ob ich aufs Klo kann. Und es ist rot, dann sehe ich, ich kann nicht aufs Klo. Und wenn es grün ist, dann kann ich hin. Oder wie?
Nein, es ist ein bisschen simpler. Ja. Es ist nicht nur rot und grün, ob du da hin darfst oder nicht, sondern es geht schlicht um einfach, ob da ein Pfarrer drin ist, weil du siehst den ja nicht.
Ach so, und das heißt, wenn da ein Pfarrer ist, dann leuchtet was? Oder?
Genau, wenn ein Pfarrer drin ist, leuchtet was und dann weißt du, du kannst da rein. Und die Sprache leuchtet draußen auch auf, weil einige von den Beichtstühlen aber sehr alt ist, sind das einfach Zettel, die da dran hängen, also Italienisch, Französisch, Spanisch. Und heute zu meiner großen Freude habe ich zum ersten Mal, das habe ich noch nie gesehen, ich bin seit 40 Jahren in der Peterskirche, zum ersten Mal einen Beichtstuhl gesehen mit einer US-Flagge. Okay. Und da stand drauf, Beichten auf Englisch, aber mit einer Flagge der USA. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zufall ist.
Kommt Trump zu Besuch oder was?
Nein, aber wir haben da einen amerikanischen Papst, und das ist jetzt eine US-Beichtstuhl gibt.
Ja. Das aber ich meine, spricht man dann nur US-amerikanisches Englisch oder geht es darum, dass wir einen extra brauchen, weil der normale Englische reicht nicht aus, weil es so viele Sünder in den USA gibt?
Also ich bin jetzt sehr häufig in der Peterskirche und ich kann dir dazu nur sagen, also ich wollte das Ampelsystem und das Leitsystem noch kurz erklären. Also weil die Menschen so unerfahren sind im Beichten, wissen die nicht, wie die in den Beichtstuhl reingehen sollen und auch nicht auf welche Seite. Deswegen steht da jetzt drauf, Achtung, hier nimmt der Priester Platz, da bitte nicht reingehen. Und hier links der Beichtende. Also das sind so Zettel jetzt. Früher hätte man gedacht, also meine Mutter hätte sofort gewusst, also wo sie zum Beichten hingehen muss und mein Vater auch. Also
du als Kind auch, das will ich jetzt auch mal.
Ich weiß es natürlich auch noch. Aber
du da in Nordrhein-Westfalen, ne? Wie hieß das Kaff nochmal?
Werl.
Werl, ja, sorry. Wie viele Einwohner?
Ich weiß es nicht genau, wenige.
Aber bestimmt mehr als mein ostfriesisches Dorf.
Ja, 25.000, also glaube ich.
Ja, da bist du mir also weit voraus. Da bist du ja wirklich, hast du richtig Großstadt-Vibes schon gehabt. Du also als Kind beim Beichten, kannst du dich an deine erste Beichte erinnern?
Selbstverständlich.
Erzähl, bitte.
Also man musste,
und was hast du gebeichtet?
Man musste ja vor der ersten Kommunion, muss man jetzt so beichten. Ist ja ganz klar, sonst gibt es keine Kommunion. Und da gab es ein Heftchen, das komischerweise kann ich mich immer noch daran erinnern, ich bin so ein alter Mann, das ist schrecklich, aber ich kann mich genau daran erinnern, das Heftchen hieß Prüfe dein Gewissen.
Eieiei.
Und da waren also, wenn man das durchlas, also die ganzen Sünden, die man begehen könnte. Also was man zum Beispiel, ob man seine Eltern ehrt, zum Beispiel, ob man, das war für mich kein Problem, ich hatte also mit meinen Eltern eigentlich kein Problem, ob man schon mal gestohlen hat, das war für mich ein Problem. Meine Mutter hatte für Gäste in einem Schrank eine Pralinenschachtel und über dieser Pralinenschachtel war ein Cellophan. Streifen drüber, so eine Zellophaneinpackung. Ich war so geschickt geworden, dass ich das Zellophan runterkriegte, in die Pralinenschachtel reinpacken konnte und das Zellophan wieder drüber kriegte, sodass sie völlig unbenutzt aussah. Und meiner Mutter war das schrecklich peinlich, wenn dann Gäste kamen und sie die Pralinenschachtel auf den Tisch stellte, das Zellophan abzog und also ganz sicher war, dass es eine völlig unbenutzte Pralinenschachtel war und die war dann halb leer gegessen und da lag auf das Papier der ausgewickelten Pralinen noch mit drin. War ihr todpeinlich.
Und das war natürlich eine Sünde, ne?
Ja, das war mir klar, dass das eine Sünde ist. An diese Sünde kann ich mich erinnern. Ich kann mich daran erinnern, Widerworte gegeben zu haben, weil mein Vater wollte, dass ich jeden Abend mein Fahrrad in den Keller runterschleppe und am nächsten Morgen wieder rausschleppe. Aber in dem Kaff, in dem wir gewohnt haben und ich wohnte in einer Schlesier-Siedlung, da gab es weit und breit niemanden, der mein Fahrrad klauen wollte. Also beim besten Willen nicht. Und deswegen fand ich das völlig idiotisch, dass ich das immer runterschleppen musste. Wenn ich das nicht machte, wurde mein Vater immer sauer und sagte, also jetzt bring endlich das Fahrrad in den Keller. Wenn ich das nicht machte und schon im Bett lag, dann machte er das.
Oh, dann hattest du auch ein schlechtes
Gewissen. Hatte ich auch ein schlechtes Gewissen, also da sind wir ungefähr so bei. Aber die, die schlimmsten Sachen, die das Beichten betraf, waren Dinge, die sexuelle Inhalte hatten. Und ja, das war mir...
Bei der Kommunion ist man nochmal schön. Wie alt ist man bei der Kommunion?
Man ist 11, 12.
Du bist ja relativ jung jetzt so für auch sexuelle Gedanken.
Ja, ich weiß. Also ich hatte auch keine. Also das würde ich mal ganz klar ausschließen. Also ich war völlig, also was das angeht.
Unbedarft.
Komplett. Ich war also, was das angeht, vollständig unbedarft. Also ich habe mich neulich nochmal mit einem Freund darüber unterhalten. Also mir war, glaube ich, bis zu meinem 17. Lebensjahr auch nicht klar, dass es homosexuelle Menschen gibt. Ich hatte keine Ahnung. Also hätte ich auch verneint, wenn jemand gesagt hat, dass es sowas gibt, hätte ich gesagt, also Liebe stellte ich mir so vor wie Prinzessin Sissi, also Kaiserin mit ihrem Ehemann Franz Josef. Genau, also die küssen sich manchmal, aber so in der Öffentlichkeit nicht unbedingt. Ich war mir ziemlich sicher, dass weder der Franz die Sissi schon mal ausgezogen gesehen hat und dass der umgekehrt auch nicht ausgezogen gesehen hat. Ich kann dazu eine Folge beitragen. Ich weiß noch, als wir endlich keine Badewanne mehr hatten in unserer Schlesiersiedlung. Wie du weißt, kam ich aus einem nicht sehr reichen Elternhaus. Im Gegenteil, wir waren bitterarm. Auf jeden Fall, unser Badezimmer wurde dann endlich umgestaltet. Die Badewanne kam weg und eine Dusche kam raus. Und dann gab es zu Hause eine Diskussion darüber, ob man aus Sicht Gottes unter der Dusche, wenn man also sich ins Badezimmer eingeschlossen hat, eine Badehose anziehen muss oder nicht.
Was? Das ist jetzt nicht dein Ernst? Jetzt wird mir einiges klar über dich, Andreas.
Daran kann ich mich sehr genau erinnern.
Du solltest
natürlich
nicht zur Beichte gehen, sondern zur Therapie.
Wieso zur Therapie? Was für eine Therapie?
Also, das ist ja Wahnsinn.
Mir geht's wunderbar. Ich bin da überhaupt nicht. Also ich weiß gar nicht, was an mir therapiert werden sollte. Also
nein,
kein bisschen.
Also meine. Das ist ja Wahnsinn.
Ja, ja. Wir haben das
Schlussseite gekommen.
Wir haben also das in der Familie besprochen. Also die Dusche war ganz neu. Und meine Schwester sagte also nein, sie würde selbstverständlich einen Badeanzug anziehen. Das fand meine Mutter auch völlig richtig.
Und der Angst war, dass Gott der irgendwas sieht, was er noch nie gesehen hat, oder?
Also ich glaube, dass es einfach wir nicht unanständig sein wollten und uns nackt,
nackt
unter die Dusche stellen. Also weil nackt in der Badewanne, das war irgendwie okay. Also meine Mutter hat da nie was zu gesagt.
Da ist Schaum drüber.
Vielleicht, aber nackt, das ist ja auch so, in der Dusche steht man dann ja auch und da sieht man ja alles. Also es war ja niemand anders im Badezimmer, aber man hätte ja alles sehen können. Deswegen hat meine Schwester also immer im Badeanzug geduscht und ich auch in der Badehose. Das ist wahr. Also
werden hier bestimmte Stellen gar nicht so sauber, wie sie vielleicht sauber werden sollten.
Ja, das habe ich. Das war uns damals aber nicht klar. Also darüber haben wir nicht, darüber haben wir, glaube ich, auch nicht nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben also. Daran kann ich mich sehr genau erinnern.
Gut. Okay, also aber trotzdem, du brauchtest ja irgendwie dann was zum Beichten und dann deine erste Beichte.
Ja, und der Priester hat dann so im Laufe der Jahre auch immer gefragt, das war zunächst begriff ich die Frage nicht, also daran erinnere ich mich gut, dass ich das nicht begriff, was er von mir wollte, weil er fragte zu mir, ob ich mich berühre. Und dann dachte ich, ja klar, wer tut das nicht? Also man zieht sich die Schuhe an, man zieht sich den Pulli über, bis mir endlich, nachdem ich also insistent meine Kumpels gefragt hätte, sag mal, fragt ihr euch das auch, sagten die anderen, ja klar. 90% meiner Messdiener-Kollegen hatten keinen Schimmer, worum es ging. Und ich auch nicht. Und wir haben dann gedacht, naja, solange es keine Sanktionen gibt, sagen wir halt nee oder ja, ganz wie es kam. ich habe dann gemerkt, dass wenn man sagte ja, fragt er wie oft. Und dann wusste ich nicht mehr, was ich sagen sollte, weil ich nicht wusste, worauf er hinaus wollte. Das verlief dann irgendwie im Sande. Ich weiß nur, dass ich dann älter wurde, da ging ich also immer noch regelmäßig zur Beichte. Ich endlich kapierte, was er meinte. Und er wurde dann sehr bedrohlich, weil ich war, also wie gesagt, wirklich, ich glaube, gemessen an jungen Jugendlichen heute völlig unterbelichtet. Ich lebte in einer Jungsschule, in der es nur Jungs gab. Wir haben also mit Frauen, Mädchen gleichen Alters eigentlich nie was zu tun gehabt. Also
ja, es gab ja auch keine Heftchen groß oder keine Internet, wo man komische Filmchen geguckt hätte oder so. Man war ja angewiesen auf das, was man rein zufällig irgendwo gesehen und gefunden hat. Und deinem Elternhaus war es, wenn, dann sehr gut versteckt, vermute ich mal, nach allem, was ich jetzt so weiß.
Nein, das war gar nicht gut versteckt. Also es gab den Quellekatalog. Ich weiß nicht, ob du den Quellekatalog...
Der war jetzt nicht versteckt. Gut, also die höchste Erotik, die wir uns in den... In welchem Jahrzehnt sind wir gerade?
Da war in den 70er Jahren.
Der Quellekatalog.
Zu Hause lag der Quellekatalog herum. Also den konnte jeder reingucken. Da interessierte man sich, wenn man jünger war, nur für die Spielzeugabteilung. Und irgendwann gab es aber im Quellekatalog auch Nachthemden und Unterwäsche. Und das war natürlich schon spannend, muss ich ganz ehrlich sagen.
Da war was los.
Mehr als darüber hinaus ging es nie. Also was anderes kannte ich nicht, nie gesehen, keinen Schimmer. Wie gesagt, wir haben ja auch die Badehose in der Dusche angelassen. Also,
die bei Quelle bestellte.
Genau. Ja, und ich will damit nur sagen, der Priester sagte dann zu mir in warnendem Unterton, als ich ein bisschen größer war, aber wie gesagt, da habe ich immer noch gebeichtet, dann sagte er, also du weißt schon, das ist die Vernichtung millionenfachen Lebens. Und das hat mir echt zu denken gegeben.
Er meinte Onanieren. Masturbieren.
Ja, das. Ich würde jetzt ungern darüber sprechen, aber richtig ist.
Das meinte er, aber ich möchte es nur verstehen.
Ja, ja, das er meinte,
wenn man selbst Hand an sich legt als Junge, dann werden Millionen von
Menschen
potenziellen Menschen, kleinen Andreas Englischen, blicken nicht das Licht der Welt.
Genau.
Weil du Hand an dich gelegt hast.
Richtig,
das ist ja der Wahnsinn.
Ja, das war so. Also das war so und das hat mir auch schlechtes Gewissen gemacht, ganz ehrlich,
natürlich.
Weil ich sah, also Millionen, ganze Völker wurden da ausgerottet. Und das war Das war mir schon unangenehm und das habe ich auch mich auch daran gehalten. Also ich habe gedacht, das ist, ich will nicht schuld sein an unvorstellbaren Gemetzeln und das habe ich dann auch beherzigt. Das war aber unter uns Jungs auch Konsens. Also wenn wir haben, jetzt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir lange darüber diskutiert haben, aber wir haben schon darüber geredet, also dass wir uns an solchen unvorstellbaren Massenabschlachtungen nicht beteiligen wollten.
Aber das war ja schon eine sehr spezielle Interpretation. Hast du das von anderen Priestern auch mal gehört? Du hast dich doch später mit anderen Katholiken sicher auch
unterhalten. Ja, ich bin dann, als ich älter wurde, änderte sich meine Einstellung zum Leben dazu natürlich. Aber richtig ist, also als ich jung war, war das der gleiche Priester über eine sehr lange Zeit. Den habe ich auch gemocht. Also wir haben, also war jetzt nicht so, dass ich habe das nicht als weder als Angriff, sondern das war so. Also mir war klar, das geht nicht und das war auch okay. Also, das war einfach eine Ansage. Es gab andere, man soll kein Fahrrad klauen, man soll nicht, was weiß ich, seinen Eltern Widerworten geben, man soll, was weiß ich, nicht ohne Fahrschein fahren. Das war halt so. Also ich habe das nicht kritisiert oder ich habe das auch nicht. Nee, das war für mich, war das okay. Also ja, das war alles in Ordnung. Ich habe dann sehr viel später, da war ich dann schon erwachsen, mal ein Bild gesehen. Das hat mir gut gefallen, weil das passte sehr gut zu dieser Situation. Also ich würde sehr, sehr gerne noch viele andere Sachen dir zeigen. Also aber wir haben leider, wenn du nach Rom kommst, nicht genug Zeit, in die Toskana zu fahren. Aber es gibt in der Toskana einer meiner absoluten Lieblingsorte, den schätze ich also über alles. Das ist ein Kloster mitten in der Toskana, Monte Oliveto Maggiore. Und da sieht man den heiligen Benedikt, der hat eine Erscheinung und am Himmel fliegt eine nackte Frau vorbei.
Hui.
Genau, die ist hat also eine Art Nachthemd an. Also sie ist nicht ganz nackt, aber es ist schon eher, man würde glaube ich heute sagen, ein Negligé. Das ist schon sehr durchsichtig und das fliegt am Himmel entlang.
Von Quelle.
Genau.
Ja. Ja, aber wer ist denn jetzt?
Und der heilige Benedikt weiß nicht, was er tun soll, weil ihn das ganz offensichtlich erregt und er tut dann etwas ganz Vernünftiges. Er wirft sich in einen Dornenbusch. Was so schmerzhaft ist, dass die Erscheinung der Nackten am Himmel, dass er die vergisst. Also das ist ein ganz tolles Bild. Ich schicke dir mal ein Foto davon. Das ist
ja, bitte. Mir sehr also, gut das gefallen. Ist ja, schon, ja, das wie gut. Aber das findest du, also das ist ja auch, also einfach mit ganz viel Schmerz ablenken von diesen unzüchtigen
Genau, Gedanken. Also man kann sich dann in einen Dornbusch werfen und dann denkt man an was anderes.
Ja, bloß wenn neben der Kirche keiner ist, mach so viele komischen Fragen von Priestern, die ja auch vor allem darauf hinausführen. Das finde ich so faszinierend, dass er so kleine Jungs dann so schon in diese Richtung lenkt, weil er nämlich die ganze Zeit denkt, dass die was Unzüchtiges gedacht haben, aber die kleinen Jungs tun das gar nicht.
Nee, wir waren völlig unzüchtig. Wir waren kein bisschen unzüchtig. Im Gegenteil, wir haben also eher so Fußball gespielt und Mädchen haben uns eigentlich auch relativ wenig interessiert. Also erstens, es hat auch
völlig normal in dem Alter.
Es hat auch einen völlig simplen Grund gegeben. Es gab überhaupt keine. Also das einzige Mädchen, das ich kannte, war meine Schwester. Ansonsten kannte ich eigentlich keine anderen Mädchen, weil in meiner Messdienergruppe gab es keine Mädchen. Das waren nur Jungs, selbstverständlich. Es gab in meiner Schule keine Mädchen. Das waren auch alles Jungs, ausnahmslos.
Das ist ja auch schrecklich, wenn man sie dann auf einmal dann doch irgendwie ihnen gegenübersteht, dann sind das völlig unbekannte Wesen.
Das ist richtig. Das war für mich dann auch so. Aber bis ich 15, 16 war, also wir haben ein einziges Mal im Jahr mit dem Mädchenchor zusammen gesungen. Und zwar, das war das erste Adventssingen auf den Klostertreppen. Da haben wir zusammen gesungen.
Und da konnte man sich dann ja auf gar nichts mehr konzentrieren, oder?
Da waren die Mädchen aus der Mädchen. Das war eine reine Mädchenschule, das Ursulinen-Gymnasium, da gab es keine Jungs. Und wir haben uns nur einmal im Jahr gesehen. Also zusammen, weil, wie gesagt, dann haben wir zusammen gesungen. Ja, das war sehr schön. Ich kann mich an einen Lehrer erinnern, der während dieses, da waren wir aber schon älter, da waren wir also schon, ich würde mal sagen, junge Erwachsene, da waren wir schon so in einer, ich glaube, wir haben mit den Mädchen angefangen zu singen in der zweiten Oberstufenklasse. Also wir müssen da so in der 12. Klasse gewesen sein.
Ach so, bald schon.
Ja, wir waren also schon
so
junge.
So spät.
Ja, wir waren junge Erwachsene, dass wir zum ersten Mal Mädchen auch gesehen haben.
Also, der völlige Wahnsinn.
Und ich erinnere mich an diesen Lehrer, der heute dafür ins Gefängnis gehörte, der den jungen Damen damals immer vorschlug, er würde ihnen jetzt den BH aufmachen, dann könnten sie besser singen. Also sie kriegten dann besser Luft.
Und haben sie den selbst aufgemacht oder hat er das übernommen?
Er hat das übernommen.
Was? Also Moment mal kurz. Also der Lehrer ist dann von Mädchen zu Mädchen gegangen und hat denen dann hoffentlich so über der Bluse oder was auch immer den BH aufgemacht, damit sie besser singen können.
Genau.
Und die haben die sich, das war, hat niemand was gesagt, sich niemand gewundert.
Also wir haben uns, gesagt, naja, wir haben uns, fanden das schon interessant. Das,
ja, ihr hättet das, auch gerne ein bisschen mitgekommen. Ja,
also ich fand das selbstverständlich also, interessant, was da
was
passierte.
Was für Zeiten das waren, ne?
Ja.
Was für Zeiten das auch waren.
Ja,
und
ja,
wie wenig auch Mädchen, junge Frauen in der Zeit, also wie wenig Selbstbewusstsein sie hatten, dann zu sagen, hey, nein,
das
stopp meinen
nicht.
Körper.
Ja, also bitte Finger weg. Grauenvoll.
Ja, und dann noch ausgerechnet noch so ein Adventssingen.
Zum Adventssingen, ja, das war zum Adventssingen, genau, das weiß ich noch. Na
nein,
gut, also ja, also, beichten, aber jetzt sind wir, mein Gott, ja, wir kommen ja.
Aber wir wollten eigentlich über das UFO sprechen.
Ja,
du hattest ja irgendwie, du warst heute ja wieder da, ne, mit auch wieder mit einer Reisegruppe, oder wie war das?
Ja, ich war heute wieder da mit einer Reisegruppe. Und wir sind also in die Peterskirche gegangen und ich war einfach auch jetzt mal interessiert, was so ein normaler Mensch, wenn er das zum ersten Mal sieht, in dieser barocken großen Kirche, zum ersten Mal diesen neuen Weiterentwicklung des Beichtstuhls sieht. Und dann habe ich einfach einmal gefragt, ob es in der Gruppe auch eine Podcast-Hörerin gibt. Und da gab es welche. Und dann habe ich zu ihr gesagt, sagen Sie mal, wie finden Sie eigentlich den Andreas Englisch-Podcast? Jetzt hör mal.
Der gefällt mir hervorragend. Wir haben beide miteinander schon so viele Nächte verbracht. Natürlich mit ihrer netten Dame, an der Seite. Wie heißt sie gleich?
Heike Kleen.
Heike Kleen, ja.
Das passt ja auch, du bist ja Sexexpertin.
Ja, naja, wir waren zu dritt im Bett miteinander. Immer wenn ich schlaflose Nächte habe, gehen wir mit meinen Papstgeschichten, Ihnen und der Heike natürlich ins Bett.
Super, sagen Sie. Und Sie machen eine Reise bald, habe ich gehört.
Eine Reise bald, ja, natürlich.
Was ist das für eine Reise?
Ja, das ist eine Reise mit einem Wohnmobil. Da konnte ich meinen Mann dazu überreden. Aufgrund Ihres hervorragenden Buches haben wir Inspiration nicht bekommen und wollen in die Toskana mit dem Wohnmobil. Von München über Bozen und Ihre ganzen Städte uns alle angucken. Und ich hoffe, Ihre Geschichten sind wahr.
Alle Wege führen nach Rom.
Die machen eine Reise und reisen mein Buch nach. Alle Wege führen nach Rom. Das finde ich natürlich ganz toll.
So nett.
Siehst du, das ist das erste Mal.
Haben wir mehr so nette Leute auch.
Ist das nicht toll, dass wir die erste Podcast, und die habe ich auch gefragt, wir sind nämlich zusammen zu diesem neuen UFO-Beichtstuhl gegangen und ich habe gesagt, sagen Sie mal, schauen Sie sich den einfach doch mal an. Jetzt hör mal zu, was die dazu gesagt hat.
Ist die Weiterentwicklung des Beichtstuhls.
Ach, das war das. Letzte Woche, genau.
Und gefällt er Ihnen?
Naja, ist sehr schlicht, ne?
Sieht so ein bisschen aus wie aus einer anderen Welt, oder?
Ja, ja.
Also ein UFO gelandet.
Ja. Geht man dann dahinter?
Ja, kommen Sie mal mit. Ja. Das heißt, da wird nicht gebeichtet, sondern wir können einfach sagen, da steht, wir wollen einfach hören, deine Zweifel, deine Fragen, deine Gedanken. Da müssen Sie reingehen, sehen Sie? Da geht das rein und da können Sie unterhalten.
Und da sitzt jetzt jemand drin?
Nee, jetzt noch nicht. Jetzt
ach so.
Da.
Okay, okay.
Würden Sie sich da gerne mal reinsetzen?
Kommen Sie mit.
Danke.
Siehst du, das ist meine erste Einladung in meinem Leben zu einem Doppelbeichtstuhlgespräch. Ist doch toll,
sehr
oder?
Sehr schön. Aber du hast ja gesagt, das ist nicht richtig beichten, sondern eher reden miteinander, ne?
Ja.
Weil das möglicherweise beliebter ist bei den Menschen, als jetzt gleich zu beichten.
Es gibt seit Jahrzehnten in der katholischen Kirche diese Tendenz, dass man Beichtgespräche anbietet. Das bedeutet, gibt es schon in ganz vielen Kirchen seit langer, langer Zeit, weil die Leute natürlich von diesem Beichtstuhl abgeschreckt sind. Und dann sagen die Kirchen, wir machen das jetzt so. Wir stellen also so einen Raum zur Verfügung, da kann man reingehen und sagen, also ich möchte einfach mal darüber reden, was mit mir los ist, was für Sorgen ich habe. Ich möchte auch mal sagen, woran es bei mir hapert. Und dann kenne ich sehr viele Priester, die dann sagen, wir kommen häufig zu einem Punkt, an dem ich sage, Sie brauchen einen Psychiater. Das ist keine gute Idee, dass Sie hier zu einem Beichtgespräch kommen, weil ich kann Ihnen dabei gar nicht helfen. Das, was Sie mir erzählen wollen, betrifft nicht mein Kerngebiet. Sie brauchen eine psychologische, medizinische Hilfe. Die überweisen die dann auch. Die sagen dann auch, machen Sie das bitte. Finde ich auch. Es gibt ganz viele Priester, die mir das sagen. Es gibt also Leute, wo wir dann sagen, wir können das einfach nicht machen. Und dann gibt es Leute, die wollen einfach mal reden. Die wollen gehen absichtlich in eine Kirche und sagen, weiß ich nicht, ich habe eigentlich niemanden, der mir zuhört. Und ich möchte einfach mal darüber reden, über meine Ängste, über meine Sorgen, über was, worüber. Und dann gibt es zum Schluss, sagen die Priester, dann wollen sie eigentlich auch beichten. Und dann kann der Betreffende sagen, nee, mir hat das völlig gereicht, mal zu reden. Und dann können die gehen. Und es gibt welche, die sagen, ach, wissen Sie jetzt, dann möchte ich auch beichten. Und das ist dann aber offen.
Okay. In Hamburg saß ich letztens auf so einer Bank und denke, wieso ist denn die so bunt? Was steht denn hier drauf? Und dann stand da irgendwas mit Klönschnackbank oder irgend sowas. Das heißt, wenn du auf so einer Bank sitzt, dann kannst du, dann gehen die Menschen davon aus, du möchtest vollgelabert werden oder du möchtest mit jemandem sprechen und zack, sitzt du da und redest. Also Idee finde ich ja gut. Ich habe das noch nicht gesehen, aber mir ist nichts passiert. Aber die Idee finde ich super. Es gibt auch so Kassen, wo Menschen, die so ein bisschen langsamer sind, wo darauf hingewiesen wird, da kann man noch einen kleinen Smalltalk halten und so. Also finde ich sehr, sehr gut, für mehr Kommunikation zu sorgen, in welcher Form auch immer.
Siehst du auf jeden Fall, also das ist jetzt, gibt es auch, und das ist die Neuerung in der Peterskirche, weil die Franziskanerpater, die dafür die Beichte zuständig sind und die wirklich auch im Heiligen Jahr wahnsinnig wenig Kundschaft hatten, dieser große Beichtbereich, den es gegeben hat, neben dem einzigen Teufelchen, das es in der Peterskirche gibt, ein Teufelchen. Wenn du in die Peterskirche gehst, auf der rechten Seite, ist das Grab von Papst Benedikt XIV. Und der wollte sagen, seiner Nachfahren, ich habe mich vom Geld nicht verführen lassen. Deswegen ist neben dem Papst eine Dame zu sehen. Das ist eine Tugend. Die soll die Tugend des Papstes symbolisieren. Und die sieht ganz schrecklich erschrocken aus, weil zu ihren Füßen ist ein kleines Teufelchen. Das Teufelchen kann man erkennen daran, es hat keine Engelflügel, also wie eine Taube oder wie ein, sondern die Flügel einer Fledermaus. Und Fledermausflügel sind Teufelchenflügel, Engelchenflügel sind Taubenflügel. Also sieht man, da ist ein Teufelchen. Und das Teufelchen hat ein Füllhorn in der Hand mit jede Menge Geld da drin. Und die Dame, die Tugend des Papstes, ist ganz erschrocken und will mit diesem Geld nichts zu tun haben. Und da in diesem Teil des Petersdoms, wo das Teufelchen ist, da gibt es auch die vielen Beichtstühle. Weil diese vielen Beichtstühle voller Beichtväter waren, die genervt einfach nur die Zeit abgesessen haben, weil nie einer kam oder ganz, ganz selten, hat man gesagt, es hat keinen Sinn, wir machen diese Zone jetzt zu. Jetzt gibt es eine zweite Beichtstelle, die ist viel kleiner, die ist aber auch leer. Also ich bin da wirklich stundenlang und da verirrt sich also gut wie nie jemand rein. Aber dieser neue Gesprächskubus, der ist noch nicht im Begriff, die bereiten ihn gerade vor. Also ich habe bisher noch niemanden drin sitzen sehen. Also das
war witzig. Also so Neuerungen finde ich ja immer witzig.
Ja, ich fand es sehr gewagt, in der Peterskirche so eine moderne Plastik da aufzustellen. Aber ich weiß auch nicht, ob die da wegkommt, weil das ist eigentlich der Platz, wo die Krippe steht. Also,
ach so, mal gucken, was an Weihnachten passiert.
Ja, das ist doch okay. Eine Weile hin.
Ja. Aber so richtig beliebt sind doch diese Generalaudienzen, oder? Das hört man immer, dass die Menschen da alle irgendwie hinwollen. Was kannst du mir das nochmal erklären, was das damit auf sich hat?
Ja, meine Liebe, dafür würde ich ja fast eine Sonderpodcast-Sendung mal machen, weil das treibt mich das. Also ich war heute zufällig wirklich gerade da und es ist so ein Irrsinn, dass ich denke, können mich endlich mal jemand das über diesen Irrsinn ausführlich berichten? Das tue ich jetzt einfach mal.
Was denn für ein Irrsinn überhaupt? Also, was ist denn überhaupt eine Generalaudienz? Also da darf man den Papst sehen, richtig?
Einmal in der Woche, am Mittwoch, setzt sich der Papst, das haben seine Vorgänger auch getan, mitten auf den Petersplatz. Und das ist eine Audienz, in die alle kommen können. Und weil alle kommen können, nennt man sie eine Generalaudienz. Im Gegensatz zur Privataudienz. Generalaudienz, jeder, der Lust hat, kann da hin. Jetzt gibt es fiese, fiese Leute in Rom, die besorgen sich Tickets für diese Generalaudienz und verkaufen sie in den Hotels. Deswegen steht auf jedem dieser Tickets und auf jeder Seite des Vatikans, der Zugang zu den Generalaudienzen ist immer gratis. Jeder, der das möchte, kann in die Generalaudienz.
Okay.
Und jetzt kommen wir zum Irrsinn. Man kann für diese Generalaudienz Tickets ordern. Das kann man auf mehrere Art und Weisen. Man kann zum Deutschen Pilgerbüro gehen, das ist in der Nähe von der Engelsburg. Oder denen per Internet schreiben und sagen, ich hätte gerne Tickets für die Generalaudienz. Du kannst sie auch beim Vatikan direkt besorgen und sagen, du möchtest Tickets für die Generalaudienz. Das kannst du auch übers Internet buchen.
Oh. Das heißt aber, der Vatikan bereichert sich auch?
Nein, das ist alles gratis.
Die kosten nichts.
Nein, die kosten
nichts. Ach so, weil du gesagt hast, habe ich falsch verstanden. Ich dachte, die verkaufen, verticken.
Nein. Das ist alles immer gratis. Du kannst sie bestellen. Ja. Im Internet kannst du sagen, ich möchte dann und dann die abholen. Und ich war heute, weil ich Freunden versprochen habe, dass ich Generalaudienz-Tickets besorge, dann stellst du dich in eine Schlange und da stehen die Menschen am Dienstag, also vor der Generalaudienz, stundenlang, drei, vier, heute waren Familien vor mir, die sagten, sie haben sich gegen 14.30 Uhr angestellt und haben gegen 17.30 Uhr ihre Tickets bekommen. Also die haben 3 Stunden ihres Urlaubs Boah. Nur in der Schlange gestanden für 2 oder 3 Tickets.
Boah.
Diese Tickets, du gehst also, das ist ganz cool, das gebe ich zu, durch den Eingang, durch den man normalerweise nicht gehen kann, die Portone di Bronzo auf der rechten Seite der Peterskirche. Da kommen aber auch viele Touristen raus, so besonders ist das gar nicht. Wenn du dann da reinkommst, dann kommst du in ein Büro und im Büro sagst du, zeigst du auf deinem Handy oder auf deinen Zettel deine Nummer. Das gehört auch zu dem Irrsinn. Du kannst diese Tickets immer noch per Telefax bestellen und das machen auch viele, die faxen den Vatikan an. Und dann kriegst du einen Umschlag und in dem Umschlag sind so viele Tickets, wie du für die Generalaudienz brauchst. Und
jetzt, also alles Papier, nichts online, nicht mal so ein QR-Code, irgendwas, alles, also Bäume gefällt ohne Ende.
Richtig.
Tickets, die man nicht braucht, habe ich das richtig
verstanden? Das ist der springende Punkt. Kein Mensch braucht diese Tickets. Du kannst ohne das Ticket morgens um 7.30 Uhr öffnet die Polizei die Kontrollen. Da stehen die ganz besonders frommen Ordensfrauen, die stehen da schon um 6 Uhr an. Aber um 37 Uhr öffnet die Polizei die Kontrollen. Dann kann jeder, ob mit Ticket oder ohne Ticket, völlig egal, auf den Petersplatz und sich einen Platz aussuchen. Die Sitzplätze sind nicht nummeriert. Das heißt, wer als erstes kommt, bekommt den besten Platz. Und die besten Plätze, das verrate ich jetzt mal hier, die Menschen machen bei jeder Generalaudienz jeden Mittwoch den gleichen Fehler. Die rennen alle ganz nach vorne. Das ist ein Riesenfehler. Vorne bildet sich dann eine große Menge von Menschen. Und wenn der Papst dort vorbeifährt, siehst du nichts. Wichtig ist, dass du an der Absperrung sitzt. Das geht auch zum Beispiel ganz, ganz hinten. Weil der Papst fährt an diesen Absperrungen vorbei. Und selbst wenn du ganz hinten sitzt, aber direkt an der Absperrung, fährt der Papst so nah an dir vorbei, dass du ihm die Hand geben kannst.
Hey, hey, hey.
Also an der Absperrung sitzen. Das ist wichtig. Ticket braucht man nicht. Das heißt, das Anstehen ist sinnlos. Das Drucken der Tickets ist sinnlos. Das Verteilen der Tickets ist sinnlos.
Nein.
Das Bestellen der Tickets ist sinnlos. Ja, das ist eine
Es verdient ja keiner dran.
Nein,
es verdient wird ja nur Geld. Es kostet ja nur.
Es kostet nur und es ist völlig sinnlos. Es gibt aber ganz viele Menschen, die sagen, wir freuen uns schon so auf die Generalaudienz. Und wenn die abends von ihrem Reiseleiter oder ihrer Gruppe ein solches Ticket bekommen, dann sagen die, guck mal, ich habe das Ticket für die Papstaudienz. Dass sie das überhaupt nicht brauchen, das sagt ihnen niemand. Das ist so ein Kärtchen, da steht hinten das Vaterunser auf Latein drauf und vorne steht drin, also ganz hübsch ist das gemacht. Also sie sind heute für die Generalaudienz angemeldet und was auch stimmt, gebe ich zu, viele Menschen nehmen das als Souvenir sehr gerne nach Hause und sagen, guck mal, ich war in der Generalaudienz vom Papst und was auch ganz lustig ist, hinten drauf gedruckt ist das Vaterunser auf Latein.
Ja gut, aber ich meine, du kannst ja auch da ein Foto von dir machen, machen ja heute eh alle und da brauchst du ja den Zettel nicht und dann hast du auch nicht 8 Stunden da angestanden, in der Zeit kannst du ja ganz Rom angucken.
Ganz genau. Ich bin vollkommen bei deiner Meinung. Das heißt, seit Jahrzehnten produziert der Vatikan Tonnen und aber Hunderte von Tonnen von Papier für nichts und wieder nichts. Es ist kompletter Blödsinn. Und wir sollten Papst Leo XIV. Jetzt einen gemeinsamen Appell unseres Podcasts machen. Heike Kleen und Andreas Englisch, Heiliger Vater, stoppen Sie diesen Irrsinn.
Genau. Setzen eine Petition auf, genau.
Also,
falls ihr uns nicht hört, wahrscheinlich schon, aber müssen wir es vielleicht nochmal einreichen. Du kennst die da doch alle. Du weißt doch, wo du ein Zettelchen abgibst, damit nicht mehr so viele Zettelchen produzieren.
Genau, ein schlichter QR-Code würde es tun, den man verschickt.
Total.
Oder
genau.
Schlicht und einfach den Menschen zu sagen, jeder, der kann, kann da einfach hinkommen. Wir brauchen diese gewaltigen Tonnen von Papier nicht. Die Stühle auf dem Petersplatz werden schlicht und einfach danach vergeben, wer als erster da ist. So einfach ist das.
Das ist ja echt verrückt. Meine, das ist also, ja, also ich dachte immer, ich habe alle Verrücktheiten schon gehört. Aber apropos, wir wollten ja auch noch über Wunder sprechen, oder? Wo wir jetzt also.
Ja, richtig, wir hatten noch einmal.
Aber wie viele Wunder gibt's, haben wir denn jetzt noch offen? Also wie viele Jahre müssen wir noch Podcasts machen?
Also, ich bin ja schon sehr viel älter als du, also wir müssen noch eine ganze Weile podcasten, bis wir die Wunder alle abgearbeitet haben. Ja, das wird wirklich doch ziemlich lange dauern. Ich würde dir so gerne, wir hatten das letzte Mal den Menschen versprochen, das Wunder, das mit Kodak zu tun hat und mit den Astronomen, weißt du das?
Genau.
Ich war heute da, Also ich war heute sozusagen an der Stelle, in der der Peterskirche das Wunder gefeiert wird. Und das ist wirklich unheimlich interessant, weil Papst Johannes Paul II. War ja, wie du weißt, ein ganz großer Verehrer von Maria. Mhm. Jetzt gibt es ganz... Nein.
Also
ist, Nein.
Ich dachte, alle Katholiken sind sowieso Fan von Maria.
Oh nein, durch und durch. Nein. Ich hatte gestern ein Abendessen mit einem Priester, der ist mit mir befreundet. Wir kennen uns gut, wir mögen uns. Ich unterhalte mich auch gerne mit ihm. Ich sage den Namen aber nicht. Der hat zu mir gesagt, ich finde diesen Marienkult Voodoo.
Sag mal, nee, den Namen sagst du lieber nicht.
Also das ist doch, wir glauben an Gott und wir glauben an den Heiligen Geist und wir haben Jesus Christus, aber diese ganze Irrsinn um Maria, das geht ihm alles viel zu weit. Also das will er, mag er gar nicht hören und sagt, also Marienheiligtümer.
Hat das nicht so mit Frauen oder findet das einfach
nicht? Nee, also der hat sogar mit Frauen, also das weiß ich aus erster Hand, aber...
Bitte mal besser.
Der hat gesagt einfach, ich finde diese Marienwunder, die Marienverehrung, diese, das ist doch alles, wenn wir uns an Gott wenden, dann lass uns doch bitte an Gott wenden, aber dass wir, er sagt, mir geht die Mariengeschichte zu weit, das ist eben, gefällt ihm überhaupt nicht. Es gibt natürlich, deswegen sage ich ja, es gibt ein breites Spektrum, es gibt viele, ich habe mich mal mit Johannes, mit Franziskus darüber unterhalten, was er über Maria denkt. Und er erzählte folgende Geschichte. Ich war mit Wissenschaftlern zusammen, einem Ehepaar wissenschaftlichen, also einer Dame und einem Herrn, die beide irgendwie Theologen waren, Wissenschaftler. Und die hätten ihm gesagt, ach, wissen Sie, Herr Bergoglio, damals war er noch Erzbischof von Buenos Aires, wir haben diese Marienkultgeschichten überwunden. Wir brauchen das nicht.
Aha.
Und dann sagte Franziskus zu mir, das fand ich so traurig. Weil ich finde, diese Mariengeschichte ist ein ganz wichtiger Teil unseres Glaubens, aber ich kann das auch verstehen. Das hat er auch gesagt. Er hat gesagt, also ich kann Leute verstehen, die sagen, diese Marienverehrung, die ist, hat schon etwas, wo ich verstehen kann, dass Christen sagen, nein, ich wende mich an Gott, ich wende mich an Jesus Christus, aber ich brauche diesen Marienkult nicht. Also das ist hoch umstritten, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, Johannes Paul II. War ein großer Fan von Maria. Und Johannes Paul II. Hatte ein Problem. Er hatte Probleme, die Marienheiligtümer zu besuchen, weil er war ja hinter dem Eisernen Vorhang. Ein Marienheiligtum war für ihn ganz besonders schwierig zu erreichen, und zwar das wichtigste von allen, die Mutter Gottes von Guadalupe in Mexiko. Erstens hatte der polnische Bischof von Krakau nicht so viel Geld, um zu sagen, ich fliege mal eben nach Mexiko. Und es war ja auch schwierig, ein Visum zu bekommen. Es war schon schwierig genug für ihn, mal irgendwie nach Deutschland zu reisen oder nach Lourdes oder nach Fatima in Portugal, nach Lourdes in Frankreich. Aber Guadalupe war halt unerreichbar. Und deswegen ist auch seine erste Auslandsreise, das erste, was er gemacht hat, er wollte unbedingt zum Marienheiligtum nach Guadalupe, dem wichtigsten Marienheiligtum der Welt, 20 Millionen Pilger pro Jahr. Das sind fünfmal mehr Pilger als in Lourdes. Also weißt du, es gibt Menschen, die wundern sich immer über Menschen, die zu großen Fußballspielen gehen und sagen, Stadien mit 40.000, 50.000, gemessen an 20 Millionen, das ist ein Witz.
Das stimmt, ja. Ich wundere mich über beides, ja. 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 Und was war da denn jetzt los in Guadalupe?
In Guadalupe, also in der Nähe von Mexico City, kommt es zu einem der berühmtesten Wunder der Geschichte. Ein Ureinwohner, also ein Bewohner der Mexikos, multiethnische Herkunft, der geht über ein Hochplateau. Und auf dem Hochplateau sieht er die Mutter Gottes. Und die Mutter Gottes sagt, ist noch unmittelbar nach der spanischen Besatzung. Also wir sind noch, das Inka-Reich existiert zum großen Teil noch. Wir sind ganz, ganz früh, zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Also die Spanier sind gerade erst gelandet sozusagen.
Okay. Und er sieht eine Maria, ohne aber eigentlich was Ahnung zu haben von der katholischen Kirche.
Genau. Er sieht also eine Frau und die sagt, pass mal auf, geh mal zum Bischof und sag ihm, dass du mich gesehen hast. Und dieser Mann soll Juan Diego geheißen haben. Es gibt fiese Zungen, die behaupten, den Mann hat es nie gegeben. Aber wie gesagt, die Bewunderer dieses Wunders glauben also an diesen Juan Diego. Wir hatten mal eine mexikanische Freundin in Rom, über viele Jahre, eine gute Freundin unserer Familie, die auch mitgeholfen hat, unseren Sohn aufzuziehen, die kriegte Tränen in die Augen, wenn du nur den Namen Juan Diego gesagt hast. Wow. Also das war für die der Herzklopfen pur. Juan Diego war, also, dagegen war also Maradona überhaupt nichts. Also dieser Juan Diego geht also zum Bischof und sagt, also Herr Bischof, passen Sie mal auf, ich bin Indigener, also sehen Sie ja, und meine Hauptfarbe und so, ich war also früher Inka oder bin halt immer noch Inka. Und ich habe eine Frau gesehen, und diese Frau hat gesagt, sie ist die Mutter Gottes, und die habe ich auf dem Hochplateau gesehen, und die hat gesagt, ich soll Ihnen Bescheid sagen. Dann sagt der Bischof, Sie sind ja völlig irre. Gehen Sie zurück zu Ihren anderen Irren. Ich will mit irren Inkas nichts zu tun haben, und macht die Tür zu. Dann geht der arme Juan Diego über das Hochplateau in Mexico City wieder zurück nach Hause, und auf dem Hochplateau sieht ihn wieder die Mutter Gottes. Und dann sagt er zur Mutter Gottes, also passen Sie mal auf, ich habe also dem Bischof gesagt, dass ich sie gesehen habe, und ich habe auch gesagt, wie sie aussehen und was sie so gesagt haben. Und der hat also gesagt, ich bin bescheuert. Ich sei also, hätte sie nicht alle, und hat mich weggeschickt. Und dann sagte die Mutter Gottes, ja, das ist ja richtig blöd. Dann gebe ich dir jetzt ein Bild von mir. Und die Mutter Gottes gibt ihnen also ein Bild, da ist sie selbst drauf zu sehen. Aber, und das ist das Erstaunliche daran, sie ist auf dem Bild zu sehen als eine Dame multiethnischer Herkunft. Das ist nicht die weiße Maria, wie du sie aus europäischen Kirchen kennst, sondern es ist eine Maria, von der man klar ansieht, dass ihre Wurzeln aus der Inka-Kultur sind. Mhm. Mit diesem Bild geht er jetzt zum Bischof und sagt ihm, pass mal auf, das hat mir die Mutter Gottes gegeben. Und der Bischof fällt vom Stuhl. Denkt, das kann ja nicht sein, wo hat er das her? Das wird also in diesem Kloster aufbewahrt. Dann werden also irgendwelche Experten gerufen und sagen, wie ist denn das hergestellt worden? Wie kann der das in der kurzen Zeit gemalt haben? Wo kann es überhaupt gemalt? Ist das überhaupt gemalt? Dann kommen die zu dem Ergebnis, das ist unerklärlich. Kann gar nicht sein. Das ist aus einem Stoff hergestellt, den man nicht erklären kann, und auf eine Art und Weise, die man nicht erklären kann. Und dann wird dieses Bild in einer relativ mäßig bescheidenen Kirche am Rande von Mexico City ausgestellt und ist dort über Jahrzehnte, Jahrhunderte und gilt als eines von vielen Marienheiligtümern, wo man sagt, naja, da hat es also jemand gegeben, und die meisten erklären das Wunder auf eine ganz Art und simple Art und Weise. Es hat also eine Menge von Künstlern gegeben, die waren sehr begabt, die haben aber im Verborgenen, ohne dass es jemand gemerkt hat, dieses Marienbild hergestellt. Und man weiß nicht genau, wer das war, man weiß nicht genau, wie sie das gemacht haben, weil es in der Tat so seltsam ist, wie diese Farben gemischt worden sind. Diese sind wirklich seltsam. Man kann bis heute nicht erklären, wie das genau hergestellt worden ist. Also die Untersuchungen haben ergeben, weiß kein Mensch, wie diese Farben auf diesen diesen Stoff kommen.
Zu der Zeit,
deswegen, aber die gängige Erklärung war, gut, das ist schwer zu erklären, wer das gemacht hat, wo das gemacht worden ist, wann das gemacht, alles das lässt sich nicht erklären, ist aber irgendwie schon passiert. Also das war jetzt nicht so der Brüller. Auf diesem Bild gibt es, die Mutter Gottes ist dort zu sehen, und daneben sind Sterne. Das ist auffällig an diesem Mutter Gottes Bild, dass das eine ganz bestimmte Konstellation von Sternen ist. Das fällt aber nie jemandem auf. Bis ein Wissenschaftler, ein Fotograf, der arbeitete für die Firma Kodak, dieses Bild mal sehr genau fotografiert hat. Also der ist ja nicht nur vorbeigefahren, hat so ein Foto gemacht und das mit nach Hause genommen, sondern er hat das richtig professionell, also ganz genau, millimetergenau abfotografiert und das mit in die USA genommen. Und dieses super exakte Reproduktion von diesem Bild sieht zufällig ein befreundeter Wissenschaftler, der ist Astronom. Und er guckt sich das an und sagt, das ist ja spannend, weil das ist eine Sternenkonstellation, die so nur sehr selten auftritt. Das ist aber meines Ansicht nach keine zufällige Sternenkonstellation, das rechne ich mal nach. Und er zeichnet diese Sternenkonstellation ab, ist ein Wissenschaftler, lehrt auch an einer Hochschule und kommt zu einem schier unglaublichen Ergebnis. Diese Sternenkonstellation ist die gleiche Sternenkonstellation, die es in der Nacht gegeben hat, als dieser Juan Diego das Bild zum Bischof brachte. Der Haken an der Sache ist, es gab zu diesem Zeitpunkt auf der Erde noch gar keine Mittel, um die Sterne so genau zu beobachten, um diese Sternenkonstellation auf dieses Marienbild zu bringen. Das war unmöglich. weil es gab noch gar keine Teleskope, mit denen man diese Sternenkonstellation hätte messen können. Das war nicht möglich.
Okay.
Diese Expertise hat eine Sensation ausgelöst, weil also ganz viele Leute gesagt haben, das ist ja alles großer Quatsch, diese Astronomen spinnt, dieses Foto ist nicht richtig exakt, das ist alles dummes Zeugs. Und dann hat die Diözese Mexico City gesagt, okay, wir würden das jetzt gerne mal ganz genau wissen, ist das dummes Zeugs und das ist einfach nicht wahr oder aber ist da etwas dran? Und dann haben die einen Haufen Wissenschaftler über einen sehr langen Zeitraum beschäftigt, die sind im Laufe der Jahrzehnte mehr oder weniger immer zu dem gleichen Ergebnis gekommen und haben gesagt, das ist wirklich nicht erklärlich, bis es dann in den Jahren um 1990 möglich war, das Ganze technisch ganz genau endlich mal zu untersuchen. Also die haben dieses Muttergottesbild nochmal super genau reproduziert, haben jeden Zentimeter auf diesem Ding genau vermessen, haben dann die Sternenkonstellation aus diesem Jahr nochmal nachgerechnet und haben gesagt, es gibt keinen Zweifel daran, es ist exakt die gleiche Sternenkonstellation wie an dem Tag, an dem Juan Diego dieses Bild gesehen hat, was auf der Erde unmöglich ist. Weil es gab, Galileo Galilei hat erst sehr viel später die ersten Teleskope entwickelt und die waren noch nicht annähernd in der Lage, eine solche Sternenkonstellation aufzunehmen. Also entweder
ist das aufregend.
Siehst du, entweder ist das ein kolossaler Zufall, kann sein. Jemand hat die Sternchen so da drauf gemalt, dass das zufällig passte. Oder es ist ein wirklich unerklärliches Wunder. Weil sich aber das rumgesprochen hat, dass das ein unerklärliches Wunder sein kann, wurde dieses Madonnenbild von Guadalupe unglaublich berühmt. So berühmt, dass 20 Millionen Menschen dorthin pilgern. Und es gibt vor diesem Madonnenbild einen sehr seltsamen Mechanismus. Es ist das einzige Heiligtum in der katholischen Kirche mit einem Laufband.
Was?
Also, weil das Problem ist, die Menschen kommen in dieses Heiligtum und bleiben vor dem Bild stehen. Wenn 20 Millionen Menschen das sehen wollen und alle davor stehen bleiben, haben wir ein Problem, richtig?
Natürlich, das ist ja mehr als Mona Lisa im Louvre. Also das ist ja völlig harmlos dagegen.
Genau, und deswegen gibt es ein Laufband. Das heißt, wenn du in diese Kirche kommst, musst du dich auf ein Laufband stellen wie am Flughafen.
Du fährst vorbei.
Und du fährst dran vorbei, ganz genau.
Kannst du schnell versuchen, so ein Bild zu machen und dann wird
bis ja, genau. Also das Interessante ist, ich habe mal mit einem Angestellten der Kathedrale, das ist eine große Kirche mittlerweile, es gibt eine alte Kirche von Guadalupe, da wo das Bild früher war. Die wurde aber zu klein und deswegen hat man diese riesengroße neue Kirche von Guadalupe dahin gebaut. Und dort stellst du dich auf dieses Laufband und dann fährst du da dran vorbei. Und man kann dieses Laufband auch einstellen. Das heißt, wenn da ganz besonders viele Menschen sind, ist das Laufband schneller. Dann wirst du da
so vor.
Ja, genau. Und wenn nicht so viele Leute dann sind, dann läuft das Laufband langsamer. Aber wie gesagt, es gibt ein Laufband vor dem Bild.
Großartige Geschichte.
Den Anhängern der Muttergottes von Guadalupe hat Johannes Paul II. Den Gefallen getan, eine der wichtigsten Kapellen, die es überhaupt in der Kirche, in der Kultur der katholischen Kirche gibt. Eine der wichtigsten überhaupt, nämlich die liegt direkt neben der Grabkapelle von Petrus. Die Grabkapelle von Petrus unter dem Petersdom gilt als der wichtigste Punkt, den es überhaupt gibt. Und der links daneben, das ist die Kapelle, die gewidmet ist dem Wunder von Guadalupe. Also wenn wir beide zum Petersgrab runtergehen werden, dann gehen wir nach links und dann wirst du sagen, das ist ja komisch, da ist ja so ein komischer Mann multiethnischer Herkunft, der hält da so ein komisches Bild hoch. Und ganz viele Leute finden das irre. Und dann werde ich sagen, Heike, weißt du noch das Wunder von Guadalupe?
Genau, und es hat sich niemand daran gestoßen, dass die Madonna nicht so weiß und rein und europäisch aussieht, was natürlich eh Quatsch ist, weil sie kam ja aus einer ganz anderen Gegend. So wie die Menschen dort, das hat also niemanden gestört?
Das war ein Teil des Wunders, dass die gesagt haben, okay. Wer kann eine solche Madonna, die offensichtlich noch Ursprung in der Inka-Kultur hat, hergestellt haben? Wer hat ein Interesse daran? Also wenn es Künstler aus Europa gewesen wären, dann hätten die ganz sicher eine weiße Madonna gemalt.
Ja, genau.
Aber wer kann zu dem Zeitpunkt, zu Beginn des 16. Jahrhunderts, in der Lage gewesen sein und wer hat ein Interesse daran, eine Madonna der Ureinwohner herzustellen? Und das ist ein Teil des Wunders. Und deswegen, ich finde wirklich, die Ereignisse von Guadalupe sind so einzigartig und so erstaunlich, dass wenn ich jedes Mal die Einzelheiten lese, denke ich, das ist schon wirklich irre, was da passiert.
Ja, von, was mir daran gefällt, ist diese Vorstellung, dass Maria einfach wie alle aussehen kann, also sich verändern kann, also wie sozusagen jede Frau aussehen kann. Das finde ich, man kann es ja auch anders interpretieren, einfach zu sagen, sie sieht nicht so und so aus, sondern sie kann jede Gestalt annehmen. Und das wiederum finde ich ja geradezu bezaubernd.
Siehst du, ja genau. Und ich war jetzt aber, um zu einem nicht so bezaubernden Thema zu kommen, ich war neulich mit einem Freund beim Bier trinken, der ist Priester und der ist aber ein ganz hohes Tier in einem Orden und der ist da zuständig fürs Geld. Und wir haben über ein Phänomen gesprochen, das sich zurzeit in der katholischen Kirche ausbreitet. Das ist leider nicht sehr lustig. Es geht um Ordensfrauen, die gegen ihre Klöster klagen oder gegen die Kirche klagen. Es gibt auf der Welt mittlerweile wirklich Dutzende Fälle.
Ja.
Und es ist eigentlich immer der gleiche Ablauf. Also ältere Ordensfrauen leben in einem Kloster. Da die Ordensfrauen allein in Deutschland seit 1960 bis heute einen Rückgang von 90% erlebt haben. Also die sterben gerade aus, kann man gar nicht anders sagen. Die sterben wirklich aus. Mhm. Deswegen sind die wenigen Klöster, die es noch gibt, völlig überaltert. Da sitzen also ältere Damen, die meistens ihr ganzes Leben in dem Kloster verbracht haben. Ja. Und irgendwann kommt dann jemand, der zuständig ist. Viele dieser Klöster, also der Orden, unterstehen einer Ordensoberin, also einer Äbtissin. Und der Orden selbst untersteht meistens direkt dem Papst. Das heißt, die regionalen Bischöfe haben damit eigentlich relativ wenig zu tun. Sondern die Orden sind entweder direkt von Rom abhängig oder von der Kongregation für das geweihte Leben und, wie gesagt, von ihren Ordensoberinnen. Aber mit den Diözesen vor Ort sind die unabhängig. Und jetzt gibt es also 3 oder 4 ältere Damen, die schaffen das in dem Kloster aus Ansicht eines Besuchers, der aus dem Vatikan kommt, einfach nicht mehr und sagen, also die sind einfach zu alt, die können sich nicht mehr selber versorgen. Die können, es ist auch unverantwortlich, die da leben zu lassen, weil die können mal die Treppe runterfallen, da ist niemand mehr, der ihnen hilft. Es ist schwierig mit der Selbstversorgung. Du weißt auch, ältere Menschen neigen auch dazu, sich selbst zu verletzen, weil sie beim Kochen nicht mehr aufpassen können, nicht mehr richtig sehen.
Machen sich gar nichts mehr zu essen so richtig und so, oder trinken zu wenig und so. Das ist ja...
Genau. Und dann kommt es also zu einem Punkt, in dem man sagt, wir machen das Kloster jetzt dicht. Und dann werden die Ordensfrauen meistens einfach, das ist ein großes Problem, in ein anderes Kloster verlegt, wo sie gepflegt werden sollen. Oder aber, wenn sich das...
Das ist ja noch nicht das Problem. Also wenn jemand pflegebedürftig ist und woanders aufgenommen wird, das klingt jetzt für mich eher, also besser doch als so ein Altersheim, oder? Wo die dann auf einmal vom Kloster ins Altersheim ist.
Das wäre besser. Aber auch die Verlegung in ein anderes Kloster ist für diese alten Damen schon immer ein echtes Trauma. Weil du kennst bestimmt den alten Spruch.
Ja, ich hab mal Altträume.
Richtig. Ich habe 2 Jahre lang in der Altenpflege gearbeitet. Also ich kenne mich echt damit aus. Als Zivildienstleister habe ich nichts anderes gemacht, als sich um alte Leute zu kümmern. Und es ist schon für viele ältere Menschen wirklich ein ganz schlimmes Erlebnis, wenn sie ihre gewohnte Umgebung verlassen müssen. Das gilt auch für Ordensfrauen. Und jetzt gibt es also Ordensfrauen, die sagen, also wir wollen aus unserem Kloster nicht raus. Dann gibt es Fälle, von denen die besetzen das einfach. Also da kommt...
Klingt immer, als seien die noch recht fit.
Ja, es gibt also welche, die sind, die finden auch, dass man ihnen nicht mehr zutraut, das ist eigentlich in 100% der Fällen so, dass man ihnen nicht mehr zutraut, das Kloster allein bewirtschaften zu können. Das finden sie also eine Unverschämtheit. Die glauben, sie können das wunderbar. Sie sind auch der Meinung, dass das Kochen, Putzen, Einkaufen, das auch noch alles wunderbar läuft. Und wenn dann also jetzt ein Gesandter vom Vatikan kommt, der sagt, jetzt ist hier Schluss, dann besetzen die das einfach und sagen, wir gehen nicht raus, fertig.
Und dann? Was macht dann der Vatikan?
Dann wird es schwierig, dann wird es also grenzfällig. Es gibt einige Ordensfrauen, die besetzen das mit großem Erfolg und die bleiben einfach drin. Mhm. Bis es also einfach beim besten Willen nicht mehr geht. Es gibt Klöster, die werden geräumt, das gibt es auch. Also dann schlägt man den Ordensfrauen vor, doch bitte woanders hinzugehen. Und jetzt kommen wir zum springenden Punkt. Die Damen, die es das betrifft, haben ja irgendwann mal als Ordensfrauen die ewige Profess abgelegt. Also Gehorsam, Armut und Keuschheit geschworen. Und dieser Vertrag gilt in vielen Ländern der Welt. Das bedeutet... Mhm. Die ältere Dame heute, meinetwegen 80, ist der Meinung, dass sie es ungerechtfertigt findet, dass sie aus ihrem Kloster rausfliegen soll.
Ja.
Sagt jetzt aber, wenn ich jetzt hier schon rausfliegen soll, dann möchte ich zumindest mein Erbe, als meine Eltern gestorben sind, habe ich, was weiß ich, 200.000 Euro geerbt, 300.000 Euro geerbt, er hat dann so ein größeres Erbe. Das habe ich dem Kloster gegeben, das möchte ich zurück. Weil jetzt baue ich mir ein eigenes Leben wieder auf. Ich habe damals eine Wohnung geerbt, die ist verkauft worden im Interesse des Klosters oder wie auch immer. Es ist ja häufig so, dass Leute etwas erben. Und die sagen jetzt mit 80 Jahren, ich möchte das zurück. Und dann sagen die zuständigen Stellen,
ehrlich gesagt, ja.
Das verstehe ich auch. Und die zuständigen Stellen sagen dann in der Regel, nein, gibt's nicht. Wenn sie das Kloster verlassen wollen, nur zu, dann müssen sie aber sehen, wo sie bleiben. Und dagegen klagen die in einigen Ländern, also es gibt Fälle in Frankreich, in Spanien, in Italien, Österreich, es gibt auch Fälle in Deutschland, die dann sagen, also wir klagen, wir lassen das nicht mit uns machen. Und dann passiert vor Gericht etwas, was die meisten Menschen überhaupt nicht verstehen. Die Richter geben den Kirchen immer recht, sagen, als dass sie ihr Geld wiederhaben wollen. Das ist einfach Unsinn. Sie kriegen gar nichts wieder. Die haben überhaupt keinen Rechtsanspruch darauf. Okay.
Ja, aber wenn die dann rausfliegen und das heißt, okay, dann gehst du ins Altersheim, das musst du ja auch nicht mehr bezahlen. Oder wenn die jetzt alleine leben wollen, und so, die haben dann ja nichts mehr. Also oder sorgt die Kirche dann schon immer noch für sie?
Wenn sie in ein Altersheim gehen, dann übernimmt in der Regel die Kirche die Kosten dafür. Aber die Ordensfrauen wollen das natürlich nicht. Die wollen in kein Altenheim, die wollen überhaupt nicht aus dem Dings raus. Und wenn, das gibt es auch, sagen die, okay, wenn euch das Kloster zu groß ist, dann nehme ich meine drei Mitschwestern und wir ziehen in ein kleines Kloster. Aber wir würden gerne das Geld, das wir mal geerbt haben und dem Kloster überlassen haben, oder aber, das gibt es natürlich auch, es gibt Ordensfrauen, die sagen, ich habe 40 Jahre gearbeitet. Ich war Lehrerin, Oberstudienrätin in einer Schule. Ich habe einen Haufen Geld verdient.
Ja.
Dass ich jetzt am Ende meines Lebens mit nichts dastehe, das verstehe ich nicht.
Klar. Und gibt es genau diese Fälle bei Männern auch oder nicht, weil die Klöster immer noch groß genug sind?
Nein, die Fälle gibt es bei Männern auch. Es gibt genau die gleichen Fälle, da geht es also um das Gleiche. Jemand, da ist es in der Regel, gibt es einen anderen Grund. Da gibt es Männer, die sagen, ich habe eine Frau kennengelernt, ich möchte nicht mehr Mönch sein, ich möchte ein anderes Leben anfangen. Ich habe aber das musst du dir so vorstellen, mit 24, 25 legst du die ewige Profess ab. Dann hast du sozusagen einen Großteil deines Lebens abgegeben, weil du schwörst Gehorsam, Keuschheit und Armut. Wenn du jetzt 40 Jahre später mit 64 eine Frau kennenlernst, die findest du toll und möchtest nicht mehr Mönch sein und gehst zu deinem Chef und sagst, also passen Sie mal auf, ich habe mir das anders überlegt, dann gibt es in der Regel eine Übergangszeit. Dann sagt man, okay, der soll erstmal ein Jahr aus dem Kloster raus und mit dieser Dame zusammenleben. Dann müssen wir mal gucken.
Danach findet der Kloster doch ganz gut.
Und wenn der dann aber nach einem Jahr sagt, ich habe mich entschlossen, ich möchte mit dieser Frau zusammenbleiben, dann muss man sich jetzt versuchen zu einigen. Jetzt gibt es Orden, die sagen, okay, wir sind kulant. Das, was er dem Kloster mal gegeben hat, geben wir ihm zurück.
Ach, da geht's auf einmal.
Es gibt manchmal, ja, es gibt solche Fälle. Es gibt aber auch Fälle, wo die Orden sagen, der hat überhaupt keinen Rechtsanspruch. Und wenn der Betreffende oder die Betreffende vor Gericht gehen, bekommen sie nicht recht. Weil in der Tat, wenn du mit vor 40 Jahren gesagt hast...
Unterschrieben ist unterschrieben, ja.
Richtig. Wenn du vor 40 Jahren gesagt hast, ich gebe mein Leben ab, dann ist das so und damit ist die Geschichte gegessen. Das empfinden viele, viele Menschen als furchtbar ungerecht. Es gibt auch Länder, die empfinden das als ungerecht. Also ein berühmtes Beispiel ist Belgien. Mhm. Wenn ein Mönch oder eine Nonne in Deutschland in einer Schule gearbeitet hat, nehmen wir mal ihr ganzes Leben lang, von, weiß ich nicht, 28 bis zu ihrer Pensionierung, also fast 40 Jahre, in einer Schule gearbeitet, hat sie 40 Jahre lang ein gutes Gehalt bekommen. Das heißt, sie wäre eigentlich am Ende ihres Arbeitslebens eine relativ vermögende Frau. Wenn sie das Geld aufgehoben hat, also da in einem Kloster sind die Möglichkeiten, viel Geld auszugeben, ja sehr begrenzt. Also du kannst ja weder wilde Partys feiern, noch viele Klamotten kaufen. Noch
Reichtümer da irgendwie anhauen, noch ein dickes Auto vor die Tür
dickes stellen. Auto alles auch nicht. Also alles, wofür man eigentlich viel Geld ausgeben kann. Also Reisen in die Tropen machen die auch selten. Also wie gesagt, die Ordensfrauen.
Nur nach Mexiko,
aber dann immer in das Marienheiligtum und nicht an den Strand. Also wie gesagt, die Damen sind dann eigentlich am Ende ihres Arbeitslebens, haben die das Gefühl, ja auch zu Recht, so sage ich, habe mein ganzes Leben lang gearbeitet und ich habe jetzt auch ein Recht auf einen angenehmen Lebensabend. Und wenn sie dann sagen, ich will aus dem Kloster raus, dann sagen die meisten Gemeinschaften, nee. Also wenn sie gehen wollen, gehen sie, aber dann stehen sie vor dem Nichts. Da die Ordensfrauen, wie du weißt, auch selten Kinder haben die natürlich auch da wenig Geld für ausgegeben. Die mussten keine Ausbildungen bezahlen, die mussten keine Kindergeburtstage ausrichten. Also all das ist ja bei ihnen geblieben. Und da gibt es jetzt Initiativen von Leuten, die sagen, das ist eigentlich ungerecht. Es ist ungerecht, dass eine Entscheidung, die man mit 24 getroffen hat, sein Leben lang gelten muss. Und bisher ist es halt so, einige Länder, wie zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland, wenn du da eine Nonne warst, hast dein Leben lang gearbeitet, wurde das Gehalt an den Orden überwiesen, nicht an dich. Die haben sich an die Ordensregel gehalten und haben gesagt, die Dame hat sowieso Armut geschworen. Um ihr entgegenzukommen, sagt man, das Geld geht an den Orden direkt. Es gibt gar keine Abrechnung und es gibt Länder, die weigern sich, das zu tun. Also Belgien ist ein Beispiel, die sagen, das geht nicht. Wir überweisen das nicht an den Orden. Die einzelnen Ordensleute brauchen ein privates Konto und überweisen das ihnen nur privat. Was die dann damit machen, das ist ihr Problem.
Ja, ach, das ist ja wirklich wild. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespalten, weil ich einerseits denke, na gut, wenn ich mich da dieser Kirche so hingebe und da irgendwie mich mit Jesus verheirate, dann habe ich mich halt mit Jesus verheiratet. Also sich das dann irgendwie 60 Jahre später anders zu überlegen, zu sagen, ich will meine Kohle zurück, weiß ich nicht. Wie siehst du das?
Ich finde es schwierig zu beurteilen, weil auf der einen Seite, also ich kenne Fälle von Priestern, von Mönchen. Also es gibt mehrere Fälle. Bei Priestern hat das Ganze nochmal eine andere Geschichte, weil als Priester müssen sie ja laisiert werden. Das heißt, wenn du sagst, ich habe eine Frau kennengelernt, ich möchte nicht mehr Priester sein, dass du Priester bleibst du dein ganzes Leben. Die Priesterweihe kann man nicht zurücknehmen. Das heißt, der gute Mann ist immer Priester. Er darf nur nicht mehr öffentlich zelebrieren. Er darf die Messe öffentlich nicht mehr feiern. Das ist ihm verboten. Und das empfinden viele Priester, aber das haben auch schon viele Päpste, eigentlich als zutiefst unehrlich und unfair empfunden, weil du bist also viele, viele Jahre mit, gehst du mit deinem Mitbruder um wie mit einem Bruder, dann verliebt er sich und als Strafe dafür, dass er sich verliebt hat, schmeißt du den achtkantig raus. Also und da sagen viele Priester, den habe ich ja nicht behandelt wie meinen Bruder, sondern wie meinen ärgsten Feind. Das ist doch total fies, wenn jemand sich auch nach Jahrzehnten umentscheidet, dann müssten wir dem eine Starthilfe geben, dann müsste er die Möglichkeit kriegen, ein neues Leben aufzubauen, dann müsste er die Möglichkeit kriegen, und das ist ja auch schwierig, als Lehrer zu arbeiten, wenn die Priester Religionslehrer waren, dann dürfen sie, wenn sie laisiert sind, das nicht mehr machen. Also das ist eine ziemlich schwierige Geschichte und ich kenne Mönche, also mit denen, wie gesagt, der, mit dem ich neulich Bier trinken war, der hat zu mir gesagt, also wenn ich mich jetzt entschließen würde, zu sagen, ich gehe, dann stünde ich vor dem Nichts. Entweder würde meine Familie mich dann auffangen müssen, meine Eltern sind nicht mehr am Leben, meine Geschwister müssen für mich finanzieren. Und jetzt kommt das größte Problem, selbst die Wissenschaftler unter denen, also ich habe zwei Freunde, die sind wirklich hochkarätige Wissenschaftler und haben beide diesen Schritt getan, zu sagen, ich habe mich verliebt, ich gehe. Der eine ist ein Wissenschaftler, der ist ein Spezialist für Altaramäisch, das ist die Sprache von Jesus Christus.
Ich weiß, ja.
Der war ein hochgeschätzter Wissenschaftler in der ganzen wissenschaftlichen Community der Kirche. Aber wenn der mal laisiert sind, keine Sau auf der Welt braucht jemanden, der sich mit Altaramäisch auskennt.
Nicht so richtig, nee, auch in den Schulen nicht mehr so ganz doll.
Es sei denn, du bist in der Kirche. Und dann gibt es, habe ich einen anderen Freund von mir, der ist Experte im Kirchenrecht. Da war es vorbei. Der eine, der ist Busfahrer geworden, weil der hat einen Führerschein noch gemacht. Das geht noch, finde ich auch.
Die alten Damen, ehrlich gesagt, noch ein bisschen mehr Leid, weil ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, dass diese alten Frauen dann noch ein bisschen weniger Fürsprecher haben, schlechter behandelt werden als so mittelalte Männer, die sagen, ich fange nochmal ein neues Leben an.
Ja, da hast du völlig recht. Das ist genau so. Das ist auch der springende Punkt. Und das empfinden auch viele Menschen als so ungerecht, weil viele von diesen alten Frauen haben jetzt gleich viele Probleme. Das eine ist.
Ja.
Sie sehen sich am Ende ihres Lebenswegs. In vielen Dingen sind sie auch nicht mehr wirklich in der Lage, Leben selbstgefällig zu bestimmen.
Ja.
Genau. Sie möchten aber mit den Mitschwestern zusammenbleiben.
Natürlich, ist ja ihre Familie quasi.
Genau, wie ihre Familie. Sie wollen, dass das nicht auseinandergerissen wird. Und sie möchten eigentlich, dass alles weitergeht wie bisher. Das ist ein Grenzfall. Bei vielen Sachen würde ich sagen, dass die Kirche da wirklich nicht sehr sorgfältig mit umgeht. Ich finde, das ist manchmal viel zu brutal. Ich finde manchmal, man müsste, aber es gibt auch Fälle, ich kenne ein Frauenkloster in Rom, die sind so fies. Und auch zu den Besuchern.
Das kann ja wohl nicht.
Auch zu untereinander, dass du denkst, wäre, glaube ich, besser, wenn da jemand mal nachgucken könnte. Also ich finde es eine schwierige Frage. Also ich weiß nicht genau. Aber wie gesagt, ich glaube,
könnte man diese alten Damen nicht wenigstens gemeinsam dann in ein größeres Kloster bringen? Und da sind noch ein paar Leute, die sich kümmern. Ich meine, Personal, auch für die ganzen Kardinäle und Bischöfe gibt es da auch genug Personal. Da könnte man doch auch ein bisschen Personal abziehen für die alten Damen, die ihr Leben dort sozusagen geopfert, klingt ein bisschen groß, aber die ihr Leben hingegeben haben für die Kirche und so weiter. Also
ja, das weißt du, aber das Problem ist, dass das ganze System kollabiert. Das ganze System kollabiert. Das ist das Problem. Das bedeutet, früher war das ganz einfach. Eine Frau, sagen wir mal im 17. Jahrhundert, wollte Nonne werden. Dann musste sie eine Mitgift haben. Die Mitgift war meistens schlicht und einfach eine große Truhe. Da drin war Wäsche, bisschen Geld, also eine Mitgift-Truhe. Kennst du bestimmt, gibt es heute noch im Museum.
Ja, genau.
Früher gingen die Orden mit der Mitgift-Truhe sehr sorgfältig um, weil die Mitgift-Truhe durfte der Orden erst antasten, wenn die Frau verstorben war. Solange die Nonne am Leben war, war das ihre Mitgift-Truhe. Das heißt, wenn sie das Kloster verlassen wollte, konnte sie die Mitgift-Truhe mitnehmen. Wenn sie tot war, durfte der Orden die Mitgift-Truhe aufmachen und damit machen, was er wollte. Aber bis zu ihrem Leben war die Mitgift-Truhe geschützt.
Und was haben die damit gemacht? Verscherbelt oder wenigstens weitergegeben an Menschen, die es brauchen?
Meistens haben sie waren die eigenen Tischdecken zerschlissen und dann haben sie die aus der Mitgift-Truhe genommen. Oder das war ja ganz häufig Wäsche. Frauen haben ja für die Mitgift immer Wäsche bekommen. Dann haben sie wahrscheinlich die Wäsche neu bezogen in den Zellen. Auf jeden Fall, das war früher so. Du bist dann ins Kloster gegangen und im Kloster setzte sich das sofort. Die jungen Nonnen sorgten sich für die älteren Nonnen und für die ganz alten Nonnen wurden im Kloster versorgt. Und jetzt machten viele Orden einen kolossalen Fehler. Statt einzusehen, dass das ganze System langsam zusammenbricht, hätten sie sagen müssen, okay, jetzt zahlen wir die Sozialversicherungssysteme ein. Also Rentenkasse, Pensionskasse. Sodass, wenn die Ordensfrauen mal irgendwann alt werden, abgesichert sind, die können einfach das Kloster verlassen, wenn sie das möchten, bekommen eine Rente und haben eine Pflege- oder Krankenversicherung. Das haben die Orden aber nicht gemacht. Weil viele Orden viel zu wenig Geld eingenommen haben, haben sie weder in die Pensionskassen eingezahlt und auch nicht in die Krankenkassen. In der Überlegung, der Orden kann ja für die alten Frauen selber sorgen.
Ja, aber da die auch so ist, dass Frauen jetzt nicht mehr so ein großes Interesse haben, in einen Verein einzutreten, wo sie nicht so richtig viel zu melden haben, kommen natürlich auch diese viele Frauen nach.
Richtig.
Mal kurz anmerken.
Richtig. Deswegen gibt es eine riesengroße Zahl von pflegebedürftigen alten Frauen und keine Jungen mehr, die nachkommen, um sie zu pflegen. Das ganze System bricht in sich zusammen. Und zwar nicht, nicht langsam, so wie in einer Lawine. Das bricht wirklich ein. Und deswegen gibt es so viele Frauen, ältere Damen, von denen man wirklich keiner weiß, wie das weitergehen soll, weil die besitzen nichts. Die sind völlig mittellos. Völlig abhängig davon, dass irgendjemand sagt, ja, wir kümmern dich so ein bisschen um dich, aber sie können, und das ist, glaube ich, das Tragische daran, am Ende ihres Lebens nicht mehr selbstbestimmt leben. Das konnten sie ihr ganzes Leben nicht, wird dann der Richter sagen, wissen Sie was, sie haben sich entschlossen, ewige Profess. Und das ist ein Problem, das sich auf der ganzen Welt durch die Frauenorden jetzt auf eine ganz dramatische Art und Weise zieht.
Ja. Das stimmt. Und irgendwie auch ein Problem, das wir natürlich alle irgendwo gerade im Alter haben, wenn wir uns die Sozialsysteme angucken. Also da muss man ja nicht ins Kloster zu gehen, um ein bisschen Angst zu haben, wie man später durchkommt, oder?
Ja, richtig. Da zeigt die Kirche eine Entwicklung. Man könnte sagen, im Eil- und Galoppverfahren etwas, was auf viele, viele Gesellschaften zukommt, weil dieses ganze System bricht so langsam zusammen.
Das bricht in Italien ja sicher auch. Ne?
Ja, das betrifft Italien auch. Es betrifft, ich kenne Klöster, da wohnt es ein einziges. Was ich also wirklich tragisch finde, ist, selbst bei den Jesuiten, also selbst bei diesen Luxusorden, bei den Speerspitzen, wo man früher, also wenn ich da früher noch, als ich jung war, reingekommen bin, saß da ein Professor neben dem nächsten. Der eine hatte jene Hochschule geleistet, der dritte Driese-Hochschule. Das waren renommierte Wissenschaftler in allen möglichen Disziplinen. Also es war toll, dahin zu gehen, auch weil es waren berühmte Philosophen, berühmte Sprachwissenschaftler, berühmte Historiker. Es war toll, war super. Ja. Wenn du heute in das gleiche Gebäude gehst, ist das ein Pflegesaal neben dem anderen. Die sind alle sehr alt. Die tapern alle über Flure und keiner von denen, ich habe einen ganz guten Bekannten, der hat jetzt den zweiten Schlaganfall erlitten, es war ein hochkarätiger Hochschullehrer der hatte seltsamerweise, obwohl er Jesuit war, Wirtschaftswissenschaften weiter spezialisiert, der hatte mal gesagt, ich habe viel von dem gelernt, der konnte also ganz komplizierte Wirtschaftszusammenhänge in tolle Anekdoten verpacken, das war ganz toll, aber wenn ich den jetzt vor mir sehe, denke ich, der Mann braucht also akut Hilfe und das nicht in so einem Laden, sondern man hätte damals sagen müssen, wir müssen in die staatlichen Systeme rein und wir müssen auch bezahlen. Das ist aber nie passiert.
Und ich habe mal eine Studie gelesen, dass also gerade in Klöstern die Menschen besonders lange leben, auch die Männer deutlich länger leben als die Männer da draußen, weil die so ein geregeltes Leben haben, weil die nicht so ihrem ganzen Testosteron nachgehen, nicht immer so sich von Klippen stürzen und mit schnellen Autos rasen und so, sich gesund ernähren, sich entspannen, gut schlafen. Das heißt, die haben eine viel höhere Lebenserwartung noch. Das heißt, wir haben da ja Greise bald und Greisinnen, ja, und stimmt, niemand weiß, wer kümmert sich
um einen. Richtig, ja, genau. Aber das Einzige, was
zum Abschluss nochmal optimistisch ist.
Ja, also nee, es gibt zwei optimistische Sachen. Das eine ist, viele von diesen Klöstern haben sehr große Gärten und die haben sich sehr lange sehr vegan ernährt. Also das, was heute so modern ist,
noch länger.
Das haben die schon. Ja, das haben die schon vor 500 Jahren praktiziert, also wenig, ja, oder so gut wie kein Fleisch, auch aus Respekt vor der Natur, auch aus Respekt vor der Natur, bitte guter Umgang mit der Natur, sauberes Wasser, saubere Erde, keine Belastung, das heißt, die haben Karotten gezogen und Artischocken angebaut und das Ganze könnten sie eigentlich immer noch tun und es gibt auch, ich lasse uns einen positiven Hoffnungsschimmer noch machen. Es, ja, gibt bitte, auch ein paar Klöster, die sind auf eine, die Nonnen liebe ich. Ich kenne sie leider nicht, aber ich kenne die Fälle. Es gibt Klöster, da haben sich die älteren Damen irgendwann zusammengesetzt, haben ein Immobilienangebot für das Kloster angenommen von irgendeinem Hotel, die gesagt haben, das Kloster liegt toll, ja, an einer Klippe, an einem Hang, haben die vielen Millionen eingestrichen und waren weg. Die sind einfach verschwunden.
Super. Wo sind die heute? Wir grüßen sie. Die hören uns bestimmt zu.
Man hat keine Ahnung, wo die abgeblieben sind. Weißt du, es gibt ein ganz einfaches Problem der Strafverfolgung, weil das Kloster gehört ja dem Vatikan. Die wissen aber nicht, was sie machen sollen, aus einem ganz einfachen Grund. Die wissen nicht, wie die Frauen heißen. Weil als sie ins Kloster eingetreten ist, hieß die vielleicht Heilige Kleen, hat aber den Ordensnamen Schwester Oswalda angenommen. Und ihr ganzes Leben bestehen in allen ihren Unterlagen Schwester Oswalda. Für den Vatikan ist das Schwester Oswalda. Die hat aber ihren Pass einfach irgendwann mal weggeschmissen. Und deswegen kann kein Mensch auch nur wissen, wie die, wo, nach wem sie überhaupt suchen sollen. Weil wenn die mit ihrem Personalausweis abgehauen ist, findet die kein Mensch.
Und schön mit den Millionen sitzt sie in der Karibik und dann geht die einmal kurz beichten noch, bereut das mal so richtig und dann macht sie weiter und dann kommt sie ja sogar in den Himmel.
Ja, ich stelle mir das immer so vor, dass die an so einem Strand eher in Thailand sind, wo also junge Frauen diese alten Ordensfrauen durchkneten.
Vielleicht auch junge Männer.
Ja, oder junge Männer, die kneten dann diese älteren Damen durch. Und deswegen sage ich dir, das nächste Mal erzähle ich dir mal zwei ganz konkrete Fälle abgehauener Nonnen.
Ah, das finde ich gut. Und wir wollen auch noch über die Erotikklöster mal reden, aber das machen wir übernächstes Mal.
Machen wir übernächstes Mal.
Oh ja, erstmal ein bisschen beichten. Alles klar, ich freue mich auf nächste Woche.
Ich freue mich auch, du warst super. Ich danke dir. Mach's gut.
Du sowieso, du bist immer der Beste.
Tschüss. Mach's gut, tschüss.
Ciao, ciao.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: Das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.